Ich Sie, liebe Gemeinde, zu diesem ökumenischen Hochschulgottesdienst begrüßen. Bei diesem schönen Lied und beim Psalm 104 und diesem schönen Bibeltext ist es natürlich besonders schön, zum Thema Wachstum aus biologischer Sicht hier sprechen zu können. Als besonders schön empfinde ich es, dass mein ältester Freund, mit dem ich seit dem Jahre 1956 verbunden bin, heute hier zugegen ist. Er hat Anteil an meiner Beziehung zu lebendigen Wesen. Herzlich willkommen, lieber Heiner, hier in der St. Katharinenkirche, die ja auch das Gotteshaus meiner Gemeinde ist. Schließlich danke ich den verantwortlichen Damen der ESG und der KHG, dass ich heute hier die Kanzelrede halten darf, und den Studierenden für diese wunderschöne Vorbereitung und dass die Wünsche, die ich geäußert habe im Vorfeld, was die Texte angeht, tatsächlich auch realisiert worden sind. Herzlichen Dank. Liebe Gemeinde, als ich vor gut einer Woche mit 20 Studentinnen und Studenten auf Exkursion am und im Wattenmeer war, um Küstenlebensräume und ihre Besiedler in Augenschein zu nehmen, haben wir auch nach Wattschnecken Ausschau gehalten. Es waren nur wenige Exemplare dieser maximal 7 mm großen Schneckenart auf den Flächen zu finden, denn der lange Winter mit den zum Teil heftigen Frösten hat sogar die oberste Schicht des Wattbodens gefrieren lassen. Dadurch wurden die Schnecken und andere Kleintierarten stark dezimiert. Aber schon in wenigen Wochen wird man bis zu 100.000 Wattschnecken pro Quadratmeter finden können. Die Basis für dieses unglaubliche Anwachsen des Bestandes sind die ca. 450 bisher bekannten einzelligen Kieselalgenarten. Durch die steigenden Temperaturen und das zunehmende Licht jetzt im Frühling wachsen sie in kolossalen Individuenzahlen, viele Millionen pro Quadratzentimeter auf dem Wattboden, und bilden die Nahrungsgrundlage für diese kleine Schneckenart. Diese wiederum und andere Kleintierarten des Wattenmeeres stellen die Nahrungsgrundlage für die Vögel der ostatlantischen Zugroute dar. 10 bis 12 Millionen Vögel aus Sibirien, Skandinavien, Island, Grönland und Kanada rasten zweimal pro Jahr auf der Durchreise in die Überwinterungsgebiete bzw. in die Brutgebiete im Wattenmeer, um sich dort zu stärken, um sozusagen den Tank aufzufüllen, um überhaupt ans Ziel gelangen zu können. Für mich ist das immer wieder ein ganz großes Wunder. Ich folge damit dem Maler Franz Radziwill, der gesagt hat, das größte Wunder ist die Wirklichkeit. Unter anderem deswegen ist das Wattenmeer Nationalpark und UNESCO Weltnaturerbe geworden. In dieser kurzen Darstellung bezüglich des Wattenmeeres steckt ja schon eine ganze Kette von Wachstumsprozessen. Doch gehen wir schrittweise vor. Was genau meint Wachstum und Wachsen? Als in manchen Dingen eher konservativer Mensch war ich nicht bei Wikipedia unterwegs, sondern habe im altehrwürdigen deutschen Wörterbuch von Warik nachgeschlagen. Und da steht unter dem Substantiv Wachstum, größer werden, Entwicklung. Und das Verb wachsen bedeutet größer werden, zunehmen, steigern, sich ausdehnen und noch ein paar. Unsere Sprache kennt ja diese Begriffe in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen. Wir wachsen über uns selbst hinaus. Wir sind einer Sache nicht gewachsen. Wir stehen auf gewachsenem Boden. Wir hören das Gras wachsen. Wir wachsen in eine Aufgabe hinein und so weiter. Aber natürlich, und das hat ja meine Ausgangsschilderung rund um die Wattschnecke schon gezeigt, ist Wachstum ein durchgängiges Phänomen in allen lebendigen Systemen der Erde. Ist geradezu ein Kennzeichen des Lebendigen. Und darüber zu sprechen, ist ja meine Aufgabe heute. Von der einzelnen Zelle über Organe und Individuen bis hin zu Populationen und Lebensgemeinschaften und Lebensräumen. Wachstum findet sich auf allen Ebenen. Und dafür will ich zunächst einige Beispiele darlegen. Jede Zelle, die durch Zellteilung neu entsteht, wächst heran. Und je nachdem, um welchen Zelltyp, welche Organismenart es sich handelt, wird sie unterschiedlich groß. So sind einige Bakterienzellen schon ausgewachsen, wenn sie 1 Mikrometer groß sind. 1 Mikrometer, das ist 10 hoch minus 6 Meter, jetzt können Sie sich das gleich besser vorstellen. Pflanzliche Faserzellen dagegen wachsen zur stattlichen Größe von 1/2 Meter heran und manche tierische Nervenzellen erreichen mit ihren Ausläufern eine Länge von 3 Metern und mehr. Wir alle denken ja, wenn wir an Zelle denken, immer an solche kleinen Teile. Dass sie auch sehr groß sein können, ist vielleicht vielen nicht bekannt. Als ein Beispiel für das Wachstum von Organen, das jahreszeitlich bedingt ganz unterschiedlich ist, seien die Blinddärme der Raufußhühner genannt. Ich nehme an, dass noch niemand auf dieser Kanzel von Blinddärmen von Raufußhühnern gesprochen hat. Zu den Raufußhühnern gehören Auerhuhn, Birkhuhn, Haselhuhn, Moorschneehuhn und Alpenschneehuhn. Vom Frühjahr bis in den Herbst hinein steht den Vögeln frisches, zartes Pflanzenmaterial, Beeren und Insekten als Nahrung zur Verfügung, was sie sehr gut verdauen können und wofür sie nur relativ kurze Blinddärme benötigen. Im Spätherbst und Winter dagegen fressen die Tiere derbe Kost wie Knospen, Zweigstückchen, Nadeln von Fichten und Kiefern. Und diese Kost ist reich an Zellulose und Hemicellulose. Die Tiere benötigen zur Verdauung dann Helfer, nämlich Mikroorganismen, und die konzentrieren sich in sehr langen Blinddärmen. Folglich wachsen die Blinddärme zum Herbst hin und werden im Frühjahr wieder kürzer. Das beeindruckendste Wachstum einzelner Individuen zeigen wohl Bäume. Khalil Gibran hat in einem Text geschrieben, Bäume sind Gedichte, die die Erde in den Himmel schreibt. So können Mammutbäume eine Höhe von 130 Metern erreichen, Riesen-Eukalyptusbäume sogar 150 Meter, aber auch einheimische Baumarten erreichen beträchtliche Höhen, so etwa Bergahorn und Rotbuche 40 Meter, Weißtanne 70 Meter, Esche 50 Meter. Und alle Bäume besitzen ja einen Grundaufbau aus Wurzel, Stamm und Krone, aber erst der Stamm macht die Baumgestalt unverwechselbar. Sie erobern damit die Vertikale und schaffen eine erweiterte Dimension der Lebensräume für sich und für andere Arten. Sie wachsen aber nicht in den Himmel, denn die Schwerkraft, mit der sie sich permanent auseinandersetzen müssen, setzt ihnen Grenzen. Sie erschwert mit zunehmender Höhe und Breite den Transport von Wasser und Nährstoffen und vor allem in Verbindung mit starken Winden die Standfestigkeit. Nun kommen Tiere und Pflanzenarten in der Natur ja stets in einer größeren Individuenzahl vor und man nennt das Population. Auch solche Populationen, also Bevölkerungen von Arten, zeichnen sich durch charakteristische Wachstumsprozesse aus, die wiederum begrenzt sind. Nehmen wir eine biblische, in der Bibel genannte Plage als Beispiel, die Wanderheuschrecken. Diese Tiere bilden aus Lignin, das sie mit pflanzlicher Nahrung aufnehmen, einen Stoff, der mit trivialen Namen Locustol heißt und der mit dem Kot ausgeschieden wird. Das kann man sich gut merken, wird mit dem Kot ausgeschieden, heißt Locustol. Also Locus ist Ihnen ja sicherlich auch als Begriff bekannt. Dieses Locustol ist ein leicht flüchtiger Stoff, der also schnell verdampft. Wenn also so eine Heuschrecke ein Würstchen abgibt, dann verdampft dieses Locustol sehr, sehr schnell. Wenn nun die Populationsdichte der Wanderheuschrecken ansteigt, also die Zahl der Wanderheuschrecken in einem Gebiet immer größer wird, dann wird natürlich auch immer mehr Kot abgegeben, die Zahl der Würstchen steigt sozusagen an und logischerweise steigt dann auch die Konzentration an Locustol in der Luft an. Und so gelangt das Locustol beim Atmen in die Körper der Larven, was dann dazu führt, dass sich geflügelte Tiere entwickeln, die diesen Lebensraum, der keine Nahrung mehr in sich birgt, verlassen und an dem Ort, wo sie waren, das Wachstum der Population zu Ende ist und zusammenbricht. Also ein schönes Beispiel für Regulation. Ein letztes Beispiel für Wachstum in Lebensräumen ist die Sukzession. Unter Sukzession versteht man die Abfolge von Organismengemeinschaften auf ein und derselben Fläche. Wenn beispielsweise durch natürliche oder menschengemachte Prozesse Areale mit offenem, unbewachsenen Boden entstehen, siedeln sich dort als erstes Pflanzen mit kurzer Lebensdauer an, zum Beispiel Kamille und Klatschmohn, in sogenannten einjährigen Fluren. Sie werden dann peu à peu verdrängt von mehrjährigen Stauden, zum Beispiel wilden Möhren, die dann Hochstaudenfluren bilden. In diese wiederum dringen langsam aber sicher Gehölze wie Birken, Weiden oder Pappeln ein und am vorläufigen Ende einer solchen Entwicklung ist dann in Mitteleuropa zum Beispiel ein Buchen-Eichenwald entstanden. Ich habe bewusst gesagt, am vorläufigen Ende, weil Ende gibt es da nicht. Im Laufe der Sukzession haben sich also stetig andere Pflanzengesellschaften entwickelt und die Vegetation ist vom Anfang zum Ende immer größer geworden, immer höher geworden, bis hin zum Waldstadium. In dieser wunderbaren und wundersamen Natur kann man von der einzelnen Zelle bis hin zu den Lebensräumen erkennen, dass alles seine Zeit hat. Wachstum und Entwicklung hat seine Zeit, aber auch Wachstumsende hat seine Zeit. Dabei hat jede Organismenart ihre Spezifika und Arten gibt es sehr viele auf dieser Erde. In Deutschland beispielsweise sind 48.000 mehrzellige Tierarten bekannt, ca. 14.400 Pilzarten und ca. 9.500 Pflanzenarten. Pilze rechnet man schon lange nicht mehr zu den Pflanzen, also falls Sie da jetzt ein Problem mit hatten. Weltweit gehen wir heute von mindestens 20 Millionen Tierarten aus. Eine einzige Expedition ins Mekong-Delta vor circa 2 Jahren hat 100 neue Arten hervorgebracht, die bisher 1000 neue Arten hervorgebracht, die bisher nicht bekannt waren. Auch diese Vielfalt war so von Anfang an nicht da, sondern sie ist gewachsen. Egal, ob wir Anhänger der Evolutionstheorie sind, ob wir daran glauben, dass Gott die Welt und damit auch alle Arten erschaffen hat, oder aber, dass Gott die Entwicklung dieser Vielfalt vielleicht nur angestoßen hat. Doch was ist mit uns Menschen? Wie ordnen sich unsere Wachstumsprozesse in diese Natur ein? Die Welt scheint ja, folgt man dem Hauptstrom offizieller Verlautbarungen, nur dann in Ordnung zu sein, wenn die Wachstumsrate stimmt, wenn also der Prozentsatz der Steigerung der Wirtschaftstätigkeit innerhalb eines definierten Zeitraumes hoch genug ist. Schauen wir uns Beispiele an. In Deutschland wächst die Fläche, und das ist ja auch im Zuge von wirtschaftlichen Tätigkeiten, in Deutschland wächst die Fläche, die für Straßen, Flughäfen, Wohn-, Gewerbe-, Industriegebiete etc. verbaut und versiegelt wird, immer noch stetig an, obwohl unsere Bevölkerung nicht mehr wächst. An jedem Tag gehen allein in unserem Land ca. 100 Hektar verloren, was in etwa 130 Fußballfeldern entspricht. Damit engen wir aber die Lebensmöglichkeiten für unsere Mitgeschöpfe mehr und mehr ein. Tausendfach liegen kleine bis kleinste naturnahe Lebensräume verloren in der intensiv genutzten Landschaft, von Straßen umzingelt, in solchen verinselten Biotopen, wie man diese Flächen nennt, können viele Organismenarten nur noch in sehr kleinen Beständen kurzfristig existieren. Sie erreichen häufig nicht mehr die notwendige genetische Vielfalt, die zum dauerhaften Überleben einer Art nötig ist. Als zweites Beispiel sei die wachsende Intensität auf Flächen der Landwirtschaft aufgeführt. Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung zum Jahresende 2007 sowie die gleichzeitige Förderung von Biogas und Biokraftstoffen haben zu einer rasanten Zunahme von Mais und Raps sowie zu einem enormen Verlust an Wiesen und Weiden, also Grünland, geführt, das zu Ackerland umgebrochen wurde. Längst ist klar, dass damit die CO2-Bilanz und somit die Situation bezüglich des Klimas nicht verbessert werden kann, im Gegenteil. Klar ist aber, dass immer mehr Organismen der Feld- und Wiesenflur auf die roten Listen der im Bestand gefährdeten Arten geraten. Bei den Vogelarten der Agrarlandschaft sind es inzwischen 80%. Die Feldlerche, die wir eben besungen haben in »Geh aus, mein Herz und suche Freund«, hat in vielen agrarisch genutzten Gebieten längst aufgehört zu singen. Mehr als ein Drittel der agrarischen Nutzfläche in Stadt und Landkreis Osnabrück, nämlich 35%, sind inzwischen mit Mais bestanden. Im Jahr 2005 waren es noch 23,5%. Wo sollen Wildtiere wie Kiebitz, Feldlerche und Feldhase noch hin in diesen wachsenden Maiswüsten? Darin steckt aber noch ein weiteres Problem. Der Preis für Ackerland explodiert. Durch hohe staatliche Subventionen für Biogasanlagen und die Vergütung aus dem EEG, also aus dem Erneuerbaren Energiegesetz, können Biogasbauern einen so hohen Pachtpreis bezahlen, den nahrungsmittelproduzierende Landwirte bei weitem nicht mehr erwirtschaften können. So generieren Ackerböden bei uns mehr und mehr zu Renditeobjekten. Der Schweizer Theologe Kurt Marti schreibt in seinem Buch Gott im Diesseits, Versuche zu verstehen, wenn der Wahnsinn epidemisch wird, gibt er sich als Vernunft aus. Auch das Böse arbeitet mit Sprachregelungen. Zerstörung nennt es Wachstum, Verblendung Fortschritt. Ein letztes Beispiel für Wachstum. Über 55 Millionen Schweine werden bei uns pro Jahr geschlachtet. Allein von Mai bis November 2012 mit einem Zuwachs von 2,9%. Dazu kommen andere Tierarten, die wie die meisten Schweine in Massentierhaltung gehalten werden. So existieren zum Beispiel im Emsland 33,6 Millionen Geflügelstallplätze. Bis zu 50.000 Masthühner drängen sich in einem einzigen Stall. Um die Tierproduktion, anders kann man es nicht nennen, aufrechtzuerhalten, muss in großen Mengen Futter angebaut werden. 60% der deutschen Getreideproduktion und 70% der deutschen Ölsaatenproduktion landet in den Tiermägen. Aber das reicht nicht. Ein Drittel des Futters muss importiert werden, überwiegend Soja, und zwar von einer Gesamtfläche von 2,9 Millionen Hektar. In Brasilien, in Argentinien und Paraguay boomt deshalb seit Jahren die Sojaindustrie. Immer neue Flächen kommen dazu, wofür die für das Erdklima wichtigen Regenwälder und tropische Savannen vernichtet werden. Auf 45 Millionen Hektar, so groß wie Deutschland und die Niederlande zusammen, dehnen sich in den genannten Ländern schon die Sojamonokulturen aus. Für unseren Bedarf an billigen Futtermitteln und billigem Fleisch wird die Artenvielfalt Südamerikas, Schwester Pflanze und Bruder Tier, geopfert. Und die Tiere, die von dem Sojaschrot leben, leiden mehr, als dass sie leben. Der Philosoph Hans Jonas hat einen sittlichen Imperativ formuliert, der da lautet: Prüfe jede Handlung, ob sie mit der Dauerhaftigkeit irdischen Lebens vereinbar ist. Ich denke an Genesis 9, diese wunderbare Darstellung aus dem Alten Testament, als Gott zu Noah und seinen Söhnen sprach. Wir haben es schon gehört. Ich habe hier eine etwas andere Fassung aus einer Schweizer reformierten Bibel. Ich aber siehe, ich richte einen Bund auf mit euch und euren Nachkommen und mit allen lebenden Wesen, die bei euch sind, Vögeln, Vieh und allem Wild des Feldes bei euch, mit allen, die aus der Arche gekommen sind. Pünktchen, Pünktchen. Wenn sich der Bogen in den Wolken zeigt, dann will ich des Bundes gedenken, der da besteht zwischen mir und euch und allen lebenden Wesen. Doch was tun wir mit diesen lebenden Wesen, mit unseren lebendigen Mitgeschöpfen? Was tun wir mit den Wildtieren und Wildpflanzen, wenn wir ihnen für unser Leben im Überfluss den Lebensraum nehmen? Was tun wir mit den Schweinen, Bullen, Kälbern, Hühnern und Puten, die in ihrem kurzen Leben nie die Sonne sehen dürfen, damit wir unmäßigen Fleischkonsum betreiben können? Wir haben ihnen diesen Bund aufgekündigt. Der 1965 verstorbene Musiker, Arzt und Theologe Albert Schweitzer hat in der von ihm entwickelten Kulturphilosophie den Satz formuliert: Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Wenn wir es als Christen ernst meinen mit der Bewahrung der Schöpfung und wenn wir wirklich zu einem anderen Umgang mit unseren Tieren aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommen wollen, dann brauchen wir einen neuen, bescheideneren Lebensstil. Denn die Erde hat, wie Gandhi es formuliert hat, genug für jedermanns Not. Sie hat aber nicht genug für jedermanns Gier. Im Götzenwirtschaftswachstum müssen wir den Respekt vor allem Lebendigen, vor aller Geschöpflichkeit entgegensetzen. Gemeinsam können wir zu einer neuen Ethik kommen, wenn wir nur damit beginnen. Jeder und jede von uns kann ein Licht in dieser Welt darstellen. Dass etwas Neues wachsen kann, hat uns der gezeigt, nachdem wir den Namen Christen tragen. Amen. Ich soll noch darauf verweisen, dass jetzt Lesezeichen verteilt werden. Ich habe es nicht vergessen, liebe Studenten.